Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Die Podiumsdiskussion, ich habe mir ein paar Schlagwörter aufgegriffen. Jeder Einzelne steht ja für sein Fachgebiet. Eins ist jetzt halt auch in deinem Vortrag rausgekommen, dass Deutschland und auch in Ihrem Vortrag, Herr Professor Homburg, dass Deutschland ja der kranke Mann ist der EU. Und die Frage ist allerdings, wie kann man jetzt eigentlich sein Kapital dahingehend anlegen? Das geht an Sie, Herr Professor Otte. Sollte man jetzt, wir haben auch die KGVs gesehen in Deutschland, ist das jetzt eine Chance? Sollte man da jetzt halt reingehen in deutsche Titel oder dann doch lieber noch weitergehen? Wir haben einen 10er KGV in Hongkong gesehen, die USA 25. Wo soll das Kapital jetzt investiert sein?
Ich sage das mal aus 40 Jahren Investmenterfahrung. Meistens oder oft, wenn ich Turnaround gemacht habe oder wenn ich gekauft habe, weil es billig war, war das nicht die beste Idee. Weil wenn Sie etwas kaufen, nur weil es billig ist, also die Qualität muss gegeben sein und die Zukunftsaussichten in diesem Land sind nicht gut. Deswegen sind wir kaum in DAX-Konzernen drin. Die sind halt im internationalen Wettbewerb. Die anderen Länder haben die Politik hinter sich. Wir haben deutsche Unternehmen, aber meistens dann so börsennotierte Mittelständler, die in ihrem Segment gut sind und die außerhalb der politischen Beeinflussung fahren. Aber ich würde jetzt nicht Deutschland kaufen, weil es gerade günstig ist. Ich glaube, Ulrich Horstmann hat auch in der Richtung sich geäußert.
Ja, völlig richtig. Also deswegen auch der Hinweis, Deutschland ist billig, aber zu Recht billig. Also da müsste man jetzt erstmal meinen, das ist, kann man nur selektiv in Einzelfällen machen, ja.
Also ich würde sagen, auch wenn das zunächst komisch klingt, zwischen der Güte der Wirtschaftspolitik eines Landes und der Anlageentscheidung besteht gar kein Zusammenhang. Also wenn eine gute Wirtschaftspolitik gemacht wird und dann schwenkt die Regierung um auf eine schlechte, dann halbieren sich Gewinne und halbieren sich Kurse. Und dann kann man genauso kaufen wie vorher. Das haben wir auch gesehen, sogar in der Zeit des Warschauer Pakts. Man konnte auch mit osteuropäischen Ländern gute Geschäfte machen. So im Sinne, wie Sie das eben sagten, wenn eine schlechte Politik gemacht wird, ja, sind die Gewinne niedriger, natürlich. Aber dann sind eben auch die Kurse niedriger. Davon sollte man sich nicht leiten lassen, sondern von den Fundamentalwerten des einzelnen Unternehmens.
Da würde ich nochmal darauf antworten. Also ich finde die Beobachtung wichtig, dass Politik und Börse jetzt nicht direkt zusammenhängen, sondern dass man auf die Einzelunternehmen schauen muss, was wir auch machen bei den Mittelständlern. Ein Problem ist für mich dann da, wenn also die Politik nachhaltig so ist, dass die großen alten Konzerne, also die etablierten Platzhirsche, nachhaltig schrumpfen. Ich meine, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann doch schwierig ist, Geld zu verdienen. Klar geht es dann auch unter Umständen, wenn man ganz billig reinsteigt, wieder hoch, aber es ist dann tricky.
Jetzt haben wir ja festgestellt, dass Deutschland schlechte Stimmung ist, auch wirtschaftlich kaum vorankommt. Auf der ganzen anderen Welt oder weltweit ist eigentlich ganz andere Wahrnehmung oder sogar die Partystimmung an den Börsen teilweise. Und die Frage ist natürlich, die deutschen Konzerne, wenn man jetzt mal sich so eine Adidas anschaut oder auch eine BASF, eine Bayer, wobei Bayer ein ganz anderes Thema hat, sollte man nicht dann doch diese Konzerne kaufen, Ulrich, weil sie ja doch eher weltweit agieren?
Ja, man muss wirklich die Frage stellen, wo ist der Standort wichtig? Ich meine, SAP hat man auch darüber nachgedacht, das wird ein amerikanisches Unternehmen. Die Unternehmen suchen sich die Sitze aus, wo es sinnvoll ist. Und natürlich gibt es tolle deutsche Unternehmen, Adidas gehört sicher dazu. Also man muss jetzt Standortunternehmen wirklich nicht zu eng in einem Zusammenhang sehen. Würde ich durchaus sagen, auch BASF, Bayer, gut, man kann sagen, die werden Probleme haben, aber sie werden es vielleicht auch schaffen. sind günstig. Es ist natürlich die Hoffnung, dass irgendwann auch bei uns politisch sich mal was dreht. Sonst bleiben sie halt längere Zeit billig. Also ganz pauschal würde ich die Aussage nicht machen, nicht alles ist toll, was an Unternehmen hier drin ist. Man muss schon genauer hingucken. Und da gibt es eben Unternehmen, die machen sowieso das Geschäft zu 80-90%, auch die kleinen Hidden Champions zu 80-90% im Ausland. Also die sind unabhängig von uns.
Schauen wir mal noch auf die weitere Entwicklung. Wir haben ja Kriege, also die Friedensdividende der letzten Generation ist aufgebraucht. Das, denke ich, ist allen bekannt. Die drei größten Konflikte sind letztendlich direkt an der amerikanischen Grenze, wird kaum diskutiert. Die Flüchtlingskrise ist dort auch immens. Das zweite ist natürlich Russland. Das dritte ist der Gazastreifen und noch der ganze Bereich drumherum. Und dann kommt noch Taiwan dazu. Ich habe jetzt eine Behauptung und würde mich freuen, wenn Sie, Herr Professor Homburg, da mal drauf eingehen können. Ich behaupte, dass wir im November 2024 einen neuen alten Präsidenten wieder bekommen, Donald Trump, der noch vor Weihnachten die genannten Konflikte wie folgt löst. Erstens, er wird noch im November nach Mexiko gehen, dort die Mauer hochziehen und für Ruhe sorgen. Danach fliegt er direkt weiter nach Kiew, wird eine pro-russische Regierung einführen, die dort keine weiteren Schüsse mehr zulässt, auch keine weiteren Gelder mehr ausgeben lässt. Die Grenzen bleiben erstmal so, es wird eher ungelöst bleiben, aber es bleibt Frieden, also keine Schüsse mehr. Von Kiew fliegt er weiter mit Privatjet nach Israel, sagt Netanyahu, es gibt hier keine weiteren Gelder mehr. Und damit sind diese drei Themen noch vor Weihnachten befriedet. Was halten Sie von meiner Behauptung?
Unterschreibe ich natürlich nicht, aber Sie hatten es ja auch nicht so gemeint. Ich würde sagen, in der Tendenz ist das schon alles richtig. Nur die USA sind ja ein extrem föderaler Staat. Und ein Präsident, das sehen wir jetzt ja gerade auch an Biden, kann einfach nicht machen, was er will. Biden würde ja gerne viel mehr Geld in die Ukraine geben, aber der Kongress hat da eben das Sagen. Es ist ein anderes politisches System als bei uns. Bei uns trägt das Parlament ja immer den Bundeskanzler, sodass da ein Interessenkonflikt extrem selten ist. Aber in den USA, da werden Senat, Repräsentantenhaus unabhängig vom Präsidenten gewählt. Und dann kann es ja sehr oft vorkommen, dass es da einen Konflikt gibt. Also ich würde schon sagen, die Kriegsgefahren sind unter Trump auf jeden Fall geringer als unter Biden. Es gilt insbesondere für die Ukraine, tendenziell auch für Gaza. Noch nicht so überzeugt bin ich bei diesen Pazifikkonflikten, denn da hatte Trump damals ja auch einen ziemlich scharfen Kurs gefahren. Ne? Also das würde ich noch nicht so sehen. Aber für uns als Deutsche und jetzt nur mal unter dem Gesichtspunkt Frieden wäre das natürlich gut, wenn es in den USA einen Präsidentenwechsel gäbe. Zumal man gar nicht weiß, wer da eigentlich jetzt die letzten Jahre regiert. Also wenn jemand sich an sein eigenes Geburtsdatum nicht erinnert.
Ja. Herr Professor Otter, Sie hatten ja lange Zeit vor Ort verbracht. Sie können ja da vielleicht auch noch was dazu berichten, zu meiner Behauptung. Oder vielleicht haben Sie andere Meinungen dazu.
Vor Ort in den USA, meinen Sie?
Naja, die Wahl und dann meine Friedensszenarien, die ich genannt habe.
Ja, es ist ja ein bisschen wie in Deutschland und man weiß ja wirklich nicht, wer regiert und das auch nicht nur im Falle von Joe Biden, sondern bei dem weiß man zumindest, dass er nicht regiert. Aber auch ansonsten, ich meine, man sieht es ja hier, da ist dieser Prozess, ich sag's gegen Björn Höcke, der gestern angefangen hat, weil er irgendwann gesagt hat, alles für D. Ja, wir bringen das ins Netz und dann haben wir alle ein Strafverfahren an der Backe. So, angeblich ein SA-Slogan wurde natürlich vorher auch schon von anderen verwendet, von der SPD in der Weimarer Republik und so weiter und so fort. Das Ding ist 3 Jahre alt. Also wir sehen ja, wie versucht wird, die Demokratie wirklich mit allen Möglichkeiten auszuhebeln. Nicht nur in USA, auch in Deutschland. Das letzte Mal, wo ich in den USA gewählt habe, ich erkläre mal kurz den Prozess, bin ja US-Bürger auch seit 2005. Sie müssen sich vorher bei der Kommune, die haben ja keine ordentliche Kommunalverwaltung in Amerika, ist alles noch Wilder Westen und da hat sich nicht viel geändert seitdem. Und Sie müssen sich dann bei der Kommune als Wähler registrieren. Dann müssen Sie angeben, Republican, Democrat oder Independent. So müssen Sie zwar nachher nicht wählen, aber so stehen Sie in den Wahllisten. Das ist mal die erste Möglichkeit der Manipulation. So, und dann bin ich hin, habe dann meine Wahlbenachrichtigung bekommen und bin dann zu dem Wahllokal. Das sah aus wie hier, Schule, freundliche Wahlhelfer, alles, ja, hier können Sie wählen und so. Und dann habe ich dann meine Wahlbenachrichtigung abgegeben und bin ich wählen gegangen. Mein Personalausweis oder irgendeine Legitimation wollte niemand sehen. Also YouTube hat ja, wir haben, das darf ich auch noch vielleicht erwähnen, es gab ja die sehr wirklich eine der ersten großen Reden zur Corona hat ja Professor Homburg gehalten in Stuttgart auf Querdenken. Die ist ja viral gegangen und die hat auch viele aufgeweckt. Die wurde ja dann runtergenommen von YouTube. Die haben wir wieder freigeklagt mit Herrn Steinhöffel zusammen. Und genauso wurde ja von YouTube alles gelöscht, was irgendwo auf einen Wahlbetrug in den USA hingewiesen hat. Aber dass das ein millionenfacher Wahlbetrug war, das sag ich, und das ist eigentlich offensichtlich, es gibt ja diese Dokumentation 10.000 Mules. Und diesmal läuft es ja noch ein bisschen anders. Elon Musk hat getwittert, es sind ja mittlerweile 10 Millionen illegal immigrants in den letzten Jahren durch Biden reingeholt worden. Und diese illegalen Einwanderer können zwar nicht unbedingt wählen, aber sie werden in den Staaten, in denen sie sind, im Zensus gewichtet. Und damit verändern sich die Stimmanteile im Kongress. Das heißt, wenn diese Leute in einen demokratischen Bundesstaat kommen, hat er nachher mehr Stimmen, wenn er demokratisch bleibt. Also es wird mit allen Mitteln versucht, die Wahlen zu verändern. Trump wird angeklagt. Das erste Mal, dass überhaupt ein Präsident der Vereinigten Staaten nach seiner Amtszeit angeklagt wird. Und da hat er nur wirklich keine Kapitalverbrechen begangen, hat wahrscheinlich ein paar Geschäftspartner übervorteilt. Das ist aber normal in Amerika. Ja, wir sehen einfach, dass das System, was immer auch das System ist, wirklich mit zu allen Mitteln greift. Und deswegen ist mir Punkt 1 Ihrer These, ich wünsche mir das, aber ich weiß noch nicht, ob er es schaffen wird oder ob man ihn tatsächlich abschießen wird. Allerdings ist es wie bei Covid auch mittlerweile so, dass so viele Leute aufgewacht sind, dass natürlich da allzu offensichtliche Dinge auch schwierig werden. Genauso wie jetzt die nächste Pandemie eben nicht funktionieren wird. Weil ja, das wäre mein Blick auf die Dinge. Noch was. Im März 2016, so ungefähr die Zeit, als ich anfing, mich politisch deutlicher zu äußern, saß ich auf dem Podium in der Messe Wien mit 500 Leuten und moderiert wurde das von Armin Wolf, dem Chefreporter des ORF, der mich eine Zeit lang sehr schätzte. Und da hatte mich auch eingeladen. Und dann habe ich mich verstiegen, das war noch mitten im Wahlkampf, zu sagen, Donald Trump ist mein Friedenspräsident. März 2016, das gab ein großes Gelächter im Publikum, aber so ganz schlecht lag ich damit nicht. Und wir hoffen natürlich, dass er es schafft.
Lieber Ulrich, wir haben große Herausforderungen oder große Scharmützel letztendlich auch schon in Asien, also China, Taiwan. Auch mit den Philippinen gibt es da schon die ersten Scharmützel. Und ist ja deswegen für Börsianer so wichtig, weil dort ja in Taiwan viele Chips produziert werden, die ja so stark fehlen, sage ich jetzt mal, selbst in den Kühlschränken von Autos möchte ich gar nicht sprechen. Wie schätzt du die Gefahr ein, dass tatsächlich hier China angreift? Und welche Folgen würde das dann haben?
Durch die Abhängigkeit der Weltwirtschaft, das haben wir ja auch schmerzlich erfahren, und die Abhängigkeit auch von den taiwanesischen Chips, sind wir leider immer noch sehr gefährdet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Xi, der ja ein ganz anderer Herrscher ist, als wir das bisher erlebt haben, China war ja immer sehr berechenbar. Bei Xi bin ich mir da nicht so sicher. Das ist wieder der Rückfall in die alte ich würde mal sagen, er ist bestimmt traumatisiert. Sein Vater war ja verfolgt worden. Das heißt, da ist eine gewisse Unberechenbarkeit. Es könnte sein, dass da doch was passiert. Und zwar beobachtet er genau, wie sich Russland verhält, wie der Ukraine-Konflikt weitergeht. Und sollte hier dort das möglich sein, ein solches Land zu erobern, sieht ja derzeit sehr, sehr gut hier für die andere Seite aus, auch für Putin. Und er sieht, dass der Westen geschwächt ist und abgelenkt ist. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da was passiert. Also ganz absurd ist da nicht, dass er Taiwan versucht einzuverleiben. Der psychologische Druck bleibt ohnehin da.
Ich habe ein Problem mit Begriffen wie der Westen. Ja. Es gibt Länder, die haben Interessen, es gibt Regionen, die haben Interessen. Und wenn ich die amerikanische Wirtschaftspolitik gegenüber Deutschland sehe, auch die Militärpolitik, dann habe ich da mit diesem Begriff einfach so meine Probleme. Ich hätte eine Frage an meinen früheren Professor bzw. Assistenten, also Universitätsassistent, als ich Student war, Vorlesung. Herr Homburg, ich schätze Sie doch, also wenn man, ich will keine große Methodendiskussion starten, das müssen wir vielleicht ein andermal machen, aber ich schätze Sie als doch neoklassischen Ökonomen im weitesten Sinne ein. Kann man so sagen. Ich habe mich immer auch, also bin ja nicht so hardcore quantitativ gewesen, sondern habe ja Politikwissenschaft gemacht und ich sage einfach mal, da ist der Adam Smith und mein Herz schlägt für Friedrich List.
Okay. Meinst nicht? Okay.
Also ich darf das kurz, Adam Smith, Freihandel, komparative Wettbewerbsvorteile, Friedrich List, nationales System der politischen Ökonomie, also ein System der Produktivkräfte. Wir müssen in Produktivkräfte investieren, der Staat muss das auch fördern und so weiter. Ja, ich lasse das mal einfach so als ganz kurze These im Raum stehen. Und wenn wir jetzt sehen, was auf der Welt passiert, da ist ja doch sehr viel politisiert und sehr viel Politik und Eingreifen der Politik. Wie geht da ein neoklassischer Ökonom mit um?
Also ich halte dieses Prinzip des Freihandels nach wie vor für absolut richtig. Und es hat auch immer noch den richtigen Kern, dass Freihandel zu Völkerverständigung führt. Also eher zu gegenseitigem Verstehen, Kontakt und Frieden als zum Gegenteil, nämlich Konflikten. Ich bedauere, dass ich in einer EU lebe, die zwar intern Freihandel hat, aber extern ein System der extremen Abschottung ist, ne? Also auf vor allem französischen Druck. Also viele wissen gar nicht, wenn sie sich hier ein japanisches Auto kaufen, was sie da an Importzöllen drauf haben, auch elektronische Waren und dergleichen. Also EU ist ein protektionistisches System bei landwirtschaftlichen Produkten sowieso. Und was meines Erachtens falsch war, war, dass man die, wenn Sie so wollen, neoklassische oder ökonomische Theorie des Freihandels eben übertragen hat auf freie Bewegung von Menschen. Denn so war das nie gemeint. Es war immer gemeint, ich nenne Ihnen mal das berühmteste Beispiel aus meiner Wissenschaft. Das betrifft eben England und Portugal. Und den Tausch von Tuch, das von England geliefert wird, gegen Wein, der von Portugal geliefert wird. Und diese Theorie der komparativen Kosten von David Ricardo, 1815 geschrieben, klärt das Problem, warum eigentlich England nach Portugal Tuch exportiert, obwohl Tuchproduktion in Portugal billiger ist. Und das ist ein tiefes Problem, das muss man erstmal durchdacht und verstanden haben. Es führt dann zum Ergebnis, dass auch wenn eine Nation in allen Belangen Kostennachteile hat, trotzdem beidseitig vorteilhafter Tausch möglich ist. Das hat man dann aber irgendwann ab den 1990er Jahren übertragen, und zwar in unzulässiger Weise, dass eben freie Bewegung von Menschen für alle vorteilhaft sei. Das wird ja vor allem von der UNO und den anderen internationalen Organisationen in aggressivster Weise verfochten. Und das finde ich nicht richtig. Ich finde, dass diese freie Bewegung von Menschen, also diese One-World-Idee, eben zu zusätzlichen Konflikten führt, anders als Freihandel, und zu sich immer weiter verschärfenden Krisen, auch Verteilungskrisen. Denn tendenziell ist es so, dass wohlhabende Menschen von der Immigration ärmerer profitieren. Stichwort günstigere Putzfrauen und so weiter. Während ärmere Menschen eben mit denen in Wettbewerb treten müssen. Und das ist auch der Grund, weshalb eben die Grünen da ganz anders zu stehen als einfache Leute. Wenn die einfachen Leute sich aber wehren und AfD wählen, werden sie als Nazis diffamiert. Ne? Obwohl hier einfach nur einer der wenigen richtigen Sätze von Marx zur Anwendung kommt, nämlich das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Ich würde noch auf ein weiteres Brennpunktthema eingehen, das ist das Thema Inflation. Und Inflation hat ja viel mit Statistik auch zu tun, Preise beobachten.
Ich weiß nicht, warum ich hier heute ständig als Statistiker bezeichnet werde.
Also, habe ich nur gesagt, dass Inflation mit Statistik
zu tun hat. Also mein Fachgebiet heißt öffentliche Finanzen. Da geht es um Staatseinnahmen, insbesondere Steuern, Ausgaben, Staatsverschuldung. Da bediene ich mich auch statistischer Methoden. Also ihr könnt mich mit gleichem Recht als Historiker bezeichnen.
Darf ich Ihnen eine Frage zur Inflation
stellen? Ja.
Okay. Im Jahr 2021 hat es ein Gut gegeben, das noch schneller gestiegen ist zu diesem Zeitpunkt als der Bitcoin. Wissen Sie, was das war?
Ein Güterpreis, meinen Sie?
Ja. Masken, ja, guter Punkt. Nein, es waren die Speiseeier. Eier sind in diesem Moment, haben sie sich vervierfacht, während der Bitcoin sich lediglich zu diesem Zeitpunkt verdoppelt hat. 20
okay.
War das, ja. Also es gab Zeitpunkte in 20, wo das so war. Ja. Jetzt gerade kommen wir wieder auf eine Inflation von etwa 3% gemessen bei der EZB. Warum ist es aber so viel anders als das, was bei den Bürgern im Geldbeutel ankommt? Da kommen ja keine 3% teurere Produkte an, sage ich jetzt mal, sondern wir haben ja nach wie vor, wenn wir heute tanken gehen, sind wir an der 2 dran, sage ich jetzt mal irgendwo. Ja. Wie kommt es zustande?
Ja, also Stichwort gefühlte Inflation. Da wird natürlich mein Berufsstand immer als Schuldiger ausgemacht, dass wir irgendwelche Daten fälschen. Aber in Wirklichkeit ist so, die Inflationsrate, die ist politisch so vermint, dass sie nicht allein vom Statistischen Bundesamt festgestellt wird, sondern von einem Gremium, in dem sitzen auch Gewerkschaften und Arbeitgeber. Es geht ja in den Tarifrunden oft um Reallohnerhaltung. Und wenn bei der Inflation gemauschelt würde, dann hätte das natürlich Einfluss auf das Verhandlungsergebnis. Der Punkt ist einfach, aus meiner Sicht, ein Wahrnehmungsproblem. Die Leute nehmen als Inflation einen Preisanstieg wahr bei Gütern, die sie relativ oft kaufen. Beispiel Eier, das ist sicher gut. Sie gehen einen Samstag in den Supermarkt, kaufen sich einen 10er-Pack. Nächsten Samstag gehen sie wieder in den Supermarkt, sehen, es ist plötzlich teurer geworden, ne? Aber Inflation, wie wir das als Ökonomen messen, das ist ermittelt aus dem Warenkorb mit allen Gütern, die man kauft. Und wenn Sie mal schauen, der größte Posten in diesem Warenkorb ist die Miete. Ja? Und Sie schließen aber nicht ständig neue Mietverträge ab. Dann würden Sie nämlich sehen, ach, die Miete steigt ja gar nicht so stark. Ne? Sondern, aber Sie kaufen ständig in Supermärkten ein. Und deshalb ist es einfach eine Frage der Wahrnehmung. Wie oft achtet man auf Preise? Wie oft achten Sie persönlich auf das, was jeden Monat bei Ihnen am Konto abgebucht wird? Also Miete, Energie, Versicherung, Sparpläne und so weiter. Das nimmt man doch gar nicht so wahr wie die Dinge, die man selber bezahlt. Also ich würde nicht sagen, dass die Inflationsrate, die gemessen und von den Behörden veröffentlicht wird, dass die in irgendeiner Weise gefälscht ist. Und dafür spricht ja auch, wir hatten in der Eurozone jetzt in der Spitze 2022, so wie ich es nicht deutschlandweit sehe, so eurozonenweit, eine Inflationsrate von 10%. Ja, das, und vor allem gilt da dieses Putin-Bashing ja überhaupt nicht, denn bevor der Krieg in der Ukraine begann, hatten wir hier in Deutschland schon eine Inflationsrate von 4,9%. Ja? Also weit entfernt von diesem angeblichen Ziel der Preisstabilität, das ursprünglich mit 0% verkauft wurde, dann mit 0 bis höchstens 2%, dann im Mittel 2%. Und auch das ist längst überschritten.
Ja, unser aller Lieblingsökonom Marcel Fratscher hat doch 2021 vor Panikmache bei der Inflation.
Ja, genau. Ja, ja.
Ich habe trotzdem noch eine Anschlussfrage, weil dieses Gefühl der Inflation ist ja schon ein Thema und es sind ja doch einige, ich bin nicht so tief drin, Veränderungen auch an den Warenkörben passiert, also auch das Thema hedonische Preismessung.
Okay, ja, damit gehen wir jetzt ans Eingemachte. Also, was bedeutet hedonische Preismessung? Steckt da derselbe Wortstamm drin wie beim Hedonismus? Das bedeutet, dass man, wenn sich Güterqualitäten ändern, dies als Preisminderung berücksichtige. Und das ist in gewisser Weise umstritten, klar, aber es ist auch nicht abwegig. Ein gutes Beispiel: Sie kaufen sich einen Computer zu einem bestimmten Preis. 3 Jahre später ist dieser Computer nicht mehr erhältlich. Oder ich könnte genauso ein Smartphone oder irgendwas nehmen, sondern ein Nachfolgeprodukt. Das ist etwas teurer, aber auch wesentlich leistungsfähiger. Bei einer hedonischen Preismessung nimmt man dann den Anstieg der Leistung als Preisabschlag. Und es ist klar, dass wenn man die Inflation so misst mit hedonischen Preisindizes, dass dann die gemessene Inflation niedriger ist als die wirkliche. Aber es gibt auch wenig Alternativen. Es wäre sicher umgekehrt so, ohne hedonische Preismessung würde die Inflationsrate unterschätzt.
Mhm. Haben Sie denn, auch da bin ich nicht drin, eine Idee von dem Gesamteinfluss dieser hedonischen Preismessung auf die Rate in Prozentpunkten oder so?
Nein, aber das kann nicht viel sein, denn das tritt ja vor allem auf bei den Gütern, wo es so starken technischen Fortschritt gibt.
Sie sehen, ich nutze das für ein Privatissimi.
Also wenn Sie mal Autos sehen, ja, ich meine, ein Auto, das man heute kauft, hat ein bisschen mehr als das, was man vor 10 Jahren gekauft hat. Aber es ist doch nicht so ein Abgrund wie bei einem Smartphone. Also ein Smartphone von vor 10 Jahren, das ist heute doch praktisch kaum noch brauchbar. Höchstens als Nottelefon. Also ich glaube nicht, dass das eine so große Rolle spielt. Auch, dass man den Warenkorb regelmäßig ändert, ist natürlich richtig, weil ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, unser Warenkorb, der besteht aus vielen 100 Waren, ja. Und die werden sozusagen festgehalten und dann wird geschaut, wie sich die Preise entwickeln. Aber alle 5 oder 10 Jahre wird eine Revision gemacht. Und das muss man aber auch machen, denn stellen Sie sich vor, Sie hätten noch den Warenkorb mit CDs und Kassettenrekordern und Tonbändern. Ja, das wird überhaupt nichts mehr aussagen. Die Preise sind auch nicht mehr definiert. Also man muss es ab und zu umbasieren, aber insgesamt erscheint mir, dass das Misstrauen gegen die Inflationsmessung zu groß ist.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten, wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags.
Bedarf die jetzige Inflation das Zinsniveau der EZB oder bedarf es einer Anpassung?
Also, wenn ich jetzt EZB wäre, da würde ich die Zinsen noch lange oben halten.
Weil?
Ja, weil wir hatten eben in der Eurozone einen Anstieg bis auf 10% Inflationsrate. Und dann ist das gefallen auf 2-3% jetzt in letzter Zeit. Aber wenn Sie jetzt mal sehen, was ist gerade an Tarifabschlüssen gemacht worden bei Lufthansa, UFO und so weiter, da kommen noch die berühmten Zweitrundeneffekte. Also die Preissteigerungen sind in Lohnsteigerungen eingegangen und die Lohnsteigerungen zwingen die Unternehmen jetzt zu weiteren Preissteigerungen. Also ich bin was älter als Sie. Sie haben, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie sich an die Erfahrung der 1970er Jahre erinnern. Aber ein berühmter US-Zentralbanker kölscher Abstammung hat mal über die Inflation so treffend gesagt, wenn sie erstmal aus der Tube ist, dann kriegt man sie schlecht wieder rein. Und genau so ist das. Es kann gut sein, dass in den nächsten Monaten die Inflation wieder aufflammt. Also dieser verfrühte Optimismus, ja, jetzt nähern wir uns ja schon der Nulllinie und können mal Zinssenkungen machen. Nee, glaube ich nicht.
Ulrich, welche Auswirkungen würde das haben auf die internationalen Märkte, aber natürlich auch die deutschen Anleihen, auch Gold gerne, wenn jetzt die Zinsen da bleiben, wo sie sind, sowohl bei der EZB, aber vielleicht auch bei der Fed? Wohingegen ja, und das will ich mir noch dazu sagen, die Chinesen ja schon begonnen haben zu senken und auch andere Volkswirtschaften, wohingegen natürlich auch andere schon begonnen haben, nochmal zu steigern, wie jetzt Japan zum Beispiel, ja. nach 30 Jahren.
Ja, ja, das stelle ich jetzt hier zur Diskussion. Aber es ist klar, wenn die Zinssenkung, die Märkte warten ja förmlich, die gieren auf eine weitere Zinssenkung in den USA, auch in der EZB sollte. Das haben die Märkte eigentlich schon vereinnahmt. Das heißt, hier ist ein Grundoptimismus in Märkten und dann würden sich die Börsen, das ist jetzt eine These von mir, nicht so gut entwickeln. Wir erleben gerade ja schon eine gewisse Korrektur beim DAX zumindest, aber auch bei den Unternehmen, die vom Wachstum abhängig sind, dann gibt es eine Korrektur, das muss man ganz klar sagen.
Also Sie merken, dass Sie zu optimistisch waren.
Sie sind zu optimistisch, weil Sie jetzt auf eine Zinssenkung spekulieren seit einiger Zeit, ja.
Ja gut, das hat man auch gesehen, als die Fed ja letztes Jahr eigentlich ziemlich klar gesagt hat, sie senkt die Zinsen, dann hat der Markt gleich vorweggenommen, dass sie gleich so 6-7 Mal senken. Jetzt rudert die Fed zurück und der Markt tut so, als ob gar nichts passieren würde oder womöglich sogar noch Steigerungen. Also der Markt ist, wie er ist, er übertreibt in alle Richtungen. Ich hätte zum Schluss noch eine Idee von allen Ihnen, bevor wir dann noch ein paar Fragen aus dem Publikum nehmen würden. Wir schauen natürlich auch auf die Uhr. Herr Professor Otte, stellen Sie sich vor, Sie wären Robert Habeck.
Bitte keine Beleidigung in diesem Raum.
Das geht dann auch an Sie.
Okay.
Und Sie könnten als Wirtschaftsminister jetzt alles tun, was Sie tun könnten, ohne Wenn und Aber. Sie könnten aber nur eine Sache machen. Was würden Sie machen?
Muss ich Zeit gewinnen?
Das geht übrigens an alle in der Runde.
Ja, ich kann da sofort antworten, aber es ist politisch unkorrekt und Sie werden schockiert sein. Also das Beste, was man wirtschaftlich machen kann, ist ganz klar Dixit.
Nochmal bitte. Ich habe das nicht verstanden. Ja.
Das Beste, was man wirtschaftlich machen kann, ist ein Dixit, also ein Austritt aus der Europäischen Union, die uns total stranguliert. Das wird auch nicht so schlimm werden. Als die Briten die Union verlassen haben, hat die Union mit ihren 400 Millionen Einwohnern die Daumenschrauben angezogen und denen den Austritt so schwer wie möglich gemacht, damit er keinen Nachahmer findet. Wenn wir austreten, wird es anders sein, denn dann gibt es keine Europäische Union mehr. Ja.
So, da bin ich sehr dankbar, dass Sie den Stab übernommen haben, weil ich mich anschließe. Aber ich darf jetzt noch mal zum Wirtschaftsministerium sagen. Ich habe tatsächlich ein Jahr lang das Wirtschaftsministerium als junger Projektleiter der Firma Arthur D. Little in-house beraten bei einer Reorganisationsstudie der Führungsorganisation. Ich habe ein internes Projektteam gecoacht, ein Jahr lang. Das war 1997. Und zwar komplett mehrere hundert Gespräche im Haus geführt. Ich kenne das Haus und es war ja eigentlich einer der Wunscharbeitgeber eines jeden Volkswirten, wenn er nicht Professor wurde, Wirtschaftsministerium oder Bundesbank. Das waren ja so die, oder Deutsche Bank, aber da waren die Plätze begrenzt. Bayern LB natürlich auch, Ulrich, das ist ja klar. Aber
kein Vergleich.
Sitzen ja eigentlich drei Kölner Volkswirte auf dem Podium. Fällt mir gerade ein. Ja, tatsächlich. Also das Wirtschaftsministerium hat natürlich viele Funktionen verloren und ist wie alle Ministerien auch extrem lobbygesteuert worden. Wir haben es jetzt mit Agora gesehen, was da wirklich an fast schon kriminellen Agenden durchgedrückt wird. Und das war zumindest in der alten Bundesrepublik bis in die, möchte ich sagen, Anfang der 80er anders. Es fing aber schon unter Kohl an, sich zu ändern. Und das nur als Randbemerkung. Ansonsten der Dexit sicherlich die, wenn man Einzelmaßnahmen, ich habe dann überlegt, Steuern, Austritt EU, also Dexit ist wirklich das, was man machen sollte, wo sich natürlich in der Politik keiner rantraut und auch die AfD hat das relativ verklausuliert, aber steht drin. Bruno Bandulit hat mal ein Büchlein geschrieben zum Dexit, wo er so ein paar Folgen durchgerechnet hat. Natürlich kann man das alles machen. Man kann ja sogar, wenn man das alles begleitet, kann man durch Pandemien kommen, mit Lockdowns und so weiter, und dann nicht durch den Dexit. Also das geht schon. Also es wird uns ja auch verkauft, die EU als das Friedensprojekt, was natürlich, oder der Euro als ein Friedensprojekt. Also dieser Dreischluss scheitert, der Euro scheitert, die EU scheitert, Europa, und dann haben wir Krieg und so weiter, ist natürlich irre Propaganda, völlig unlogisch, aber gut. Von daher schließe ich mich an.
Ja. Dann du auch, dann ja. Fällt mein Vorschlag quasi fast unter den Tisch. Ich würde die Kreditzinsen im privaten Wohnbau anrechenbar an die Einkommenssteuer vielleicht für die nächsten 2 Jahre machen. Dann hätten wir wahrscheinlich wieder sowas wie einen kleinen Bauboom und mit einem bezahlbaren Wohnraum, aber das ist nicht, ich merke schon, die Reaktion ist
so. Solange sie keine Wärmepumpen haben, nutzt ihnen auch ein günstiges Zinsniveau nicht.
Auch richtig.
In Oranienburg wird keiner mehr bauen.
Ja, richtig. Gut, der Kollege würde jetzt durch die Reihen gehen, per Handmeldung Fragen an Einzelne oder auch in die Runde. Gerne.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe Anfang der 90er Jahre angefangen, in der Schule über den Börsenmarkt zu arbeiten. Viele der Themen, die uns heute noch beschäftigen, gab es damals auch. Zu viel Geld auf dem Markt, Geld ist zu billig, etc., die Verschuldung steigt als weiter. Und jedes Mal wartet man darauf, dass es jetzt mal final knallt. Kann es eigentlich automatisch überhaupt irgendwie final mal knallen? Kann es das sein, dass wirklich zu die Verschuldung zu hoch ist? Weil wenn man sich das in den USA anguckt, oder auch in Deutschland, das ist Wahnsinn. Oder in der Europäischen Union, glauben Sie das? Oder glauben Sie, naja, am Ende kommt die nächste Bazooka und die nächste Bazooka und man wird es immer so weiter treiben?
Nein, also zweifellos ist die erste Antwort richtig. Und ich meine, hätte man sich an den europäischen Vertrag gehalten, dann hätte es ja auch 2010 geknallt. Und dann wären Griechenland, Italien, Spanien, Portugal mindestens in die Insolvenz gegangen. Nur weil man die ganzen Verträge gebrochen hat, konnte man ja noch weitermachen. Das hat Frau Lagarde ja auch damals öffentlich gesagt. Sie war damals ja französische Finanzministerin und sie hat gesagt, ja, wir haben die Verträge gebrochen, aber nur, ja, weil wir den Euro erhalten wollten. Sprich, wenn Sie nochmal lesen, This Time is Different, dieses lustige Buch, ja, in dem mehrere hundert Staatsinsolvenzen dokumentiert sind, besteht kein Zweifel, auch die Eurozone insgesamt kann in die Insolvenz rutschen. Ob das jetzt passiert, ist schwer zu sagen, denn einige Staaten reißen sich ja doch am Riemen. Und zum Beispiel Deutschland hält sich vorerst noch, auch wenn der Druck sehr groß ist, an seine Schuldenbremse. Und viele Staaten haben natürlich jetzt auch stark profitiert von der Inflation. Wenn Sie sich mal angucken, wir haben ordentliche Neuverschuldung gehabt während Corona. Trotzdem sind die Schuldenstandsquoten gesunken. Warum? Schuldenstandsquote ist eben Schuldenstand dividiert durch das nominale BIP, nicht das reale BIP, sondern das nominale. Und wenn Sie jetzt 10% Inflation haben, dann steigt selbst bei realer Stagnation der Nenner um 10% und dann sinkt der Bruch um 10%, ohne dass Sie irgendwie konsolidiert haben.
Sie dadurch vergessen aber das Sondervermögen.
Nein, nein, nein. Das mit dem Sondervermögen, das ist eine kleine Geschichte. Es war jetzt hier die Frage nach einem großen Ereignis, einer Insolvenz. Eine Insolvenz hängt nicht von einem Betrag wie 100 Milliarden ab. In der Corona-Zeit haben die ein Vielfaches verbraten. Auch das hat uns nicht an die Grenze gebracht. Und wir bleiben ungefähr so in der Größenordnung dieser 60% Schuldenstandsquote. Bedenklicher ist schon, was in Frankreich passiert. Also, aber das ist eben das Problem von Macron. Also Frankreich hat im Grunde unsere Gruppe, in der Niederlande, Skandinavien und so sind, also mit mäßigen Schuldenstandsquoten verlassen und ist rübergewechselt in die Gruppe Griechenland, Italien und dergleichen. Und hat jetzt auch eine dreistellige Schuldenstandsquote, ne? Also dreistellig.
Ja. Ich würde als Szenario, und das bringe ich auch mal gern, diese Digitalisierungschance sehen für die Mächtigen dieser Welt, eine Art digitalen grünen Euro mit Lenkungsmechanismen. Dann werden wir nie eine Pleite erleben, dann haben wir allerdings eine EU, die wir auch nicht haben wollen. Ich bin auch beim Dexit dabei, aber dann wird es natürlich keinen Zusammenbruch mehr geben, weil man uns digital lenken und enteignen kann. Deswegen auch meine Freundschaft zum Bargeld noch von Max.
Gerne weitere Fragen.
Vielen Dank für die Möglichkeit der Fragen. Ich hätte eine Frage an Professor Dr. Hombo. Ich hätte auch gerne eine Antwort von Ihnen.
Nehme ich immer als Anregung auf.
Die Frage ist folgende. Wird die eiserne Null oder wird die wieder New Modern Theory, das heißt, ich kann in meiner eigenen Wirkung Pleite geben, welcher von den beiden Hybriden wird eher Deutschland helfen, auf die Füße zu kommen? Und die Frage, die dann in welches Szenario wir dann wirklich eintreten sollte, welche Auswirkungen hätte das auf Ihre Anlagestrategie, in Klammern, wenn es der Land? Vielen Dank.
Ja, also man kann in einer eigenen Währung nicht pleite gehen, wenn die Zentralbank einen raushaut. Das ist vollkommen richtiger Satz. Man könnte auch in einer eigenen Währung pleite gehen, wenn die Zentralbank wirklich unabhängig ist. Aber es ist unrealistisch. Bevor man pleite geht, wird man ein Gesetz machen, die Unabhängigkeit der Zentralbank modifizieren. Aber jetzt innerhalb der Eurozone ist eben kein Staat mehr in seiner eigenen Währung verschuldet. Und das hat ja dazu geführt, dass Italien, Portugal, Spanien, Griechenland vor 14 Jahren ganz konkret in den Abgrund blickten, weil sie es vorher übertrieben hatten. Aber dann wurde ja die Lösung nicht nur rein geldpolitisch gefunden, um Ihre Frage zu beantworten, sondern die wichtigeren Lösungsbeiträge, wenn man so will, kamen ja von der Finanzpolitik. Also man hat eben Entitäten wie den ESM geschaffen. Und man hat inzwischen die Bankenunion geschaffen. Übrigens alles gegen den Vertrag. Also im Vertrag steht nichts von Bankenunion drin. Da steht eben das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Das heißt, die EU darf nur etwas tun, wenn es ihr im Vertrag ausdrücklich erlaubt ist. Bankenunion steht da nicht. Sie machen es aber trotzdem. Also ich habe da vor dem Senat in Karlsruhe gestanden, vor Herrn Voskuhle und anderen, auf Klägerseite gegen die Bankenunion. Aber das wurde auch damals abgelehnt. Auch Klagen gegen den ESM. Also Sie müssen sich nie allein auf die Geldpolitik fokussieren. Die Finanzpolitik ist ein anderer und ähnlich gefährlicher Kanal.
Ja, ich kann das auch nur teilweise beantworten, weil wir unser Geschäft ja möglichst Makroprognose unabhängig betreiben. Also ich kann ja auch nicht sagen, was die Finanzpolitik macht. Per Gesetz können sie alles Mögliche machen. Ich habe in verschiedenen Vorträgen mal diese 6 Szenarien für die Neuorganisation gehabt. Inflation, Deflation, Wachstum, mehr Steuern, dann aber auch volle Staatswirtschaft. Also wir haben da so im Prinzip so eine Ampel zunehmender Eskalation, wie auch immer. Was davon passiert, wie also die Reorganisation der öffentlichen Finanzen, auch der Schulden passieren wird, wie sich da Inflation und Sondertilgungsfonds und neue Steuern und also wie sich das alles wischen wird, ist völlig offen. Was wir sehen ist, und an deinem, das steht das Horrorszenario eines grünen Euros natürlich am Ende, den wir, also ich mag es mir gar nicht vorstellen, wenn wir also auf digitale Währung umschalten, was ja, die Gefahr ist ja da. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass wir die letzten, seit 2011 zumindest, eigentlich seit 2008, 2009 immer mehr staatswirtschaftliche, finanzpolitische Maßnahmen gehabt haben, vertragswidrig, gesetzeswidrig, wie auch immer. Also wir kommen wahrscheinlich um eine Phase von ja, Planstaatswirtschaft mit starken staatswirtschaftlichen Elementen nicht umhin. Das sieht im Moment so aus, als ob uns das ein Weilchen erhalten bleibt. Auch da wird es Aktien geben und man wird was finden können, aber man wird in dieser sehr staatslastigen Mischwirtschaft irgendwie wahrscheinlich weitermachen müssen, eine Weile. Das ist meine Prognose.
Ja, meine Frage an Herrn Professor Homburg. Erstmal großes Lob und Anerkennung, dass Sie in harten Zeiten öffentlich kundgetan haben, dass Sie zu den 20% gehören, die sich nicht den Mund verbieten lassen. Erstmal herzliches Dankeschön dafür. Sie hatten vor längerer Zeit in Ihrem Telegram-Kanal mal eine Grafik, die die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Folgen der Corona-Impfung aufgezeigt haben. Meine persönliche Wahrnehmung ist, die kurzfristigen Folgen, die sprengen einen aktuell nahezu ins Gesicht, wenn man die Medien verfolgt und auch das Umfeld beobachtet. Die mittelfristigen sehe ich persönlich so, dass sie gerade am Anfang sind. Und da hätte ich gerne mal eine Prognose von Ihnen. Wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren? Einmal gesellschaftlich und dann auch die Auswirkungen aufs wirtschaftliche und Finanzwesen. Dankeschön.
Also, das ist jetzt die wichtigste Frage des Vormittags gewesen. Speziell, weil Sie ja Anleger sind. Und meine Antwort ist, habe aber schon viel Post bekommen, tränenreiche Post bekommen. Verloren haben. Es findet eben auf Telegram immer wieder ein Identitätsprofilbild. Nennt ihren Telegram-Kanal Stefan Homburg offiziell, machen dann noch so ein R-Zeichen dran, damit es etwas authentischer wirkt. Und dann verscherbeln sie da irgendwelche Produkte und gutgläubige Leute geben ihnen Geld. Ich habe schon oft bei Telegram das moniert. Ab und zu scheinen sie auch mal einen zu löschen, aber dann kommt sofort wieder der nächste. Es kann auch sein, dass es immer derselbe sein ist. Also auf Telegram, meine Damen und Herren, ist wirklich Wild West. Ich twittere schon ab und zu, dass ich es nicht bin. Ich habe auf meiner Homepage stefan-homburg.de in Rot stehen, dass ich es nicht bin. Trotzdem, auch vorgestern kam wieder eine E-Mail von jemandem, der mir vorab mal all seine persönlichen Daten einschließlich IBAN übermittelt und fragte, wie wir jetzt ins Geschäft kommen können. Ja, also Telegram ist anders als Twitter, ist wirklich Wild West. Und Sie können gegen diesen Personendiebstahl im Grunde nichts machen. Es war eben vor 2 Monaten der Fall einer Rechtsanwältin, die mich dann auf meinem Uni-E-Mail-Konto anschrieb warum ich ihr jetzt nicht ihre 1.000 Euro auszahle. Und es wollte dann eine Zeitung mal hierüber etwas machen, aber das Problem ist, dass die Geschädigten sich dann doch irgendwie genieren und dann nicht bereit sind, gegenüber einer Zeitung etwas zu sagen. Aber ich denke, es ist ein einträgliches Geschäft. Ich habe mir auch sagen lassen, dass jeder, der eine gewisse Prominenz hat, auf Telegram in gefälschter Form vorkommt.
Ja, ja, so einen Telegram-Kanal habe ich auch. Und der Markus Krall auch. Und ja, und Twitter ist auch so eine Sache. Da gibt es mindestens im Moment 3 oder 4 Fake-Otto-Profile. Am Anfang haben die auch 2, 3 gelöscht, als ich es gemeldet habe. Im Moment löschen sie die nicht. Also ich nehme an, das liegt an der deutschen gewogten Twitter-Staff. Ich weiß es nicht. Also ich habe mehrfach jetzt geschrieben. Am Anfang gab es ein paar Löschungen, im Moment nicht. Und das ist natürlich wirklich unschön. Und zum Glück hat mich jetzt noch niemand angeschrieben, wann er seine 100.000 zurückkriegt oder so. Aber wenn Sie solche Mails bekommen, das ist ja auch unangenehm. Es wird ja wirklich mit der Identität, wird ja Schindluder.
Ja, ja. Und die Leute sind dann hinterher wütend auf einen. Beziehungsweise Dritte erzählen, man wolle nur Geld verdienen. Dabei habe ich noch nicht mal ein Spendenkonto. Keiner kennt meine Kontonummer. Also ich habe 0 Euro damit verdient und zigtausend bezahlt im Zusammenhang mit Strafanzeigen.
Ja. Also ich mich wundert, weil ich habe, Tucker Carlson hat gerade ein sehr gutes Interview mit dem Telegram-Gründer gemacht. Er ist gerade vorgestern online gegangen. Das ist ein junger Mann, um die 40 und Russe, aber dann in Italien aufgewachsen, sind sie nach Leningrad zurück, als dann der Ostblock fiel. Und da hat er dann, also hochintelligent, sein Bruder auch, der machte einen sehr straighten und sehr klaren Eindruck. Und ich weiß nicht, warum sie das nicht in den Griff bekommen wollen oder bekommen.
Ich glaube, es ist eine Frage der Masse. Auch bei Twitter glaube ich eigentlich nicht, dass es eine Frage der politischen Ausrichtung ist, sondern Musk hat damals, was ja eigentlich eine gute Sache war, die ganze Cancel-Abteilung eingedampft. Seitdem wird ja auch von jemandem, der mal was gegen mRNA oder so sagt, wird nicht mehr gecancelt. Vor 3 Jahren, da traute ich mich auf Twitter noch nicht mal das Wort Impfung zu verwenden, sondern schrieb stattdessen immer Bratwürste, weil das für die Roboter zu hoch war. Da fehlte der kulturelle Hintergrund. Das ist alles durchgegangen.
Gut, letzte Frage.
Auf Twitter läuft jetzt noch das Neueste. Also auf Twitter haben Sie, wenn Sie gewisse Reizwörter machen, wie Gaza oder Israel oder Putin oder so, haben Sie gleich immer 2, 3 Kommentare unten drin, meine Nacktfotos im Profil.
So. Ihre Nacktfotos?
Nein.
Irgendeine Dame fordert dazu auf ihren kostenpflichtigen Kanal zu gehen.
Genau, wo dann also quasi und wenn dann da Interaktionen sind, ist das natürlich sofort negativ für den entsprechenden Kanal. Sprich, ich blocke die immer sofort, aber wenn da Interaktionen kommen, kann das im Algorithmus negativ gewertet werden. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur prominenten Hintergrund hat, sondern tatsächlich auch einen politischen Hintergrund. Aber das ist natürlich eine reine Hypothese.
Also da haben wir endlich mal unterschiedliche Ansichten, Herr Otte. Muss da auch mal sein. Mir hat man auch gesagt, blocken Sie diese ganzen Nacktfotoprofile. Ich block da keins. Sondern so, ich gehe von Folgendem aus. Ich blocke auch, was Sie sicher nicht wissen, ich blocke auch sonst unfreundliche Kommentare nicht. Also wenn irgendeiner da ankommt und sagt, du Nazi oder so, dann ist natürlich die Versuchung groß, den zu blocken. Nur es ist irrational. Ich bin ein rationaler Mensch. Jeder, der auf Sie reagiert, bringt Sie im Algorithmus von Twitter nach oben. Das, ja? Und ich bin sicher, auch so ein Nacktprofil bringt mich nach oben. Und zwar mit folgendem Argument, Herr Otte. Mit folgendem Argument. Musk will die ja nicht. Es sind nur so viele. Er kriegt die nicht bekämpft. Das heißt, die Nacktprofile, die noch da sind und sich bei Ihnen drunter klemmen, die sind noch nicht als solche identifiziert und bringen Sie deshalb nach oben. Insofern ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern sogar kontraproduktiv, die zu blocken. Bei mir sind es immer so zwei. Eine Zeit lang waren es mehr so Russenprofile, also die irgendwelche Artikel drunter klemmten, wie schlimm es ist, wenn Deutschland die Ukraine unterstützt oder so. Das war aber nur im Grunde wenige Wochen lang, während die Nacktprofile, die sind hartnäckiger. Ja.
Denk drüber nach.
Letzte Frage.
Ja, hallo. Ich hätte mal eine Frage zur planetangehenden Finanzpolitik plus Kleinanleger. Allerdings Kleinanleger, laut ich, in Schweiz haben wir 3 Millionen, 2 Millionen zu sind und Kleinanleger. Also ich bin schon null. Stichwort, 2014 Beschneidung des Anleihenhandels für Privatanleger über EU-Recht. 2021, also Anfang 2021, Beschneidung des Derivaten, also spezielle Future und Optionen über das Steuerrecht in Deutschland. Stichwort 20.000 Verlustprogramm. Dann kommt jetzt meine persönliche Frage, wie man auf den Nägel brennt. Wird in Zukunft, besteht die Gefahr, dass in Zukunft auch der private Aktienhandel eingeschränkt wird? Also Stichwort wäre für mich Zwangsfonds, würde sich auch natürlich profitieren, klarer Fall. Und, oder eben ein Verbot von Programmen, wie zum Beispiel Neoprogramm, das ist jetzt nicht mein Ding, aber, oder eben das über Gebühren oder Steuermodelle zu machen. Vielen Dank für die Antwort.
Ja, also kann ich ganz kurz machen, halte ich für durchaus möglich. Also es ist ein ständiges Handelsmuster der EU, dass sie für Interessen bestimmter Gruppen, die als mit Lobbys vertreten sind, eintritt und gegen die Interessen der Bürger. Als Vorläufer zu dem, was Sie sagen, denke ich mal an die frühere Honorarberatung. Es gab früher als Geschäftsmodell auch für in kleinerem Rahmen, dass man Menschen bei den Anlageentscheidungen half mit Beratung gegen einen Stundenlohn, aber ohne Provision. Das ist eigentlich ökonomisch gesehen das beste Modell, weil es die richtigen Anreize erbringt. Ja, dass also nicht jemand sagt, kaufen Sie die und die Lebensversicherung oder was weiß ich, weil er dafür eine Provision bekommt, sondern einfach er kriegt, sagen wir mal, 200 € pro Stunde und macht dafür einen entsprechenden Plan. Das ist bereits als Geschäftsmodell weitestgehend getötet worden. Und zwar einfach mit den angeblich verbraucherfreundlichen Regulierung. Also man braucht da, ich habe das damals mal durchgerechnet, man muss sich versichern, man braucht eine Genehmigung, man braucht ein BaFin-Reporting. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie müssen Ihre eigenen Quartalsberichte an die BaFin schicken, auch wenn Sie die Kundengelder gar nicht verwalten, sondern denen nur einen Rat geben. Ja? Also es ist so exzessiv, auch die ganze Bankenregulierung kann man, wenn Sie nach Metaebenen fragen, antworte ich auch mit Metaebenen, kann man so verstehen, dass damit einfach alle kleineren Banken gekillt werden. Ja. Richtig wäre gewesen, Sie hätten damals in der Bankenkrise die Großen gekillt, indem Sie denen nicht helfen. Dann hätten wir eine freundlichere, wettbewerblichere Landschaft mit kleineren Banken. So läuft das darauf hin zu, dass wir am Ende nur noch ein Dutzend Giganten in Europa haben und alle anderen über die Regulierung erstickt worden sind.
Ich darf das vielleicht noch aus der Praxis ergänzen. Bin ja schon eine Weile jetzt auch in dem Bereich tätig. Und wir hatten natürlich die Honorarberatung bis 2008, 2009. Und dann kamen die neuen Gesetze und auf einmal wurde das genehmigungspflichtig. Ja. Und das heißt, wenn ich Sie jetzt beraten hätte, also fürs Aktienportfolio, und wir hätten gesagt, okay, das und das kostet das, aber ich nehme jetzt keine Provision und sage, das sind die Dinge, die ich empfehlen würde angesichts Ihrer Situation. Und wir hätten einen Vertrag gemacht, gut, wäre ich ja haftbar für irgendwelche Schäden, wenn ich Fehlberatung gemacht hätte. Aber das ging dann nicht mehr, weil es eine Straftat war. Wenn ich ohne Genehmigung der BaFin sowas machte, wir haben dann über Partner, haben wir die Vermögensverwaltung fortgeführt und haben selber eine Lizenz für Vermögensverwaltung, die sie dann auch brauchen für die Fonds, also für institutionelle Kunden, beantragt. Das ist ein schwieriger Prozess, langer Prozess, also dass wir da von der BaFin auch beaufsichtigt werden. Und war zwischenzeitlich so, als Herr Andres und ich die Fonds eine Zeit lang zu zweit machten, waren wir zwei in der Firma und wir wurden von 7 Leuten beaufsichtigt. Ja. Zwei bei der Bundesbank, zwei bei der BaFin, Innenrevisor, Wirtschaftsprüfer, externer Revisor. Also die haben uns zwei dann, aber vor allem den Herrn Andres beschäftigt. Aber insgesamt läuft, was ich schon in einem Artikel 2011 fürs Steuerberatermagazin damals geschrieben habe, wir haben den Krieg gegen den Mittelstand und die freien Berufe. Und also den habe ich 2011 schon sehr deutlich gesehen, nur wie stark sich der mittlerweile verschärft hat, das hätte ich mir damals nicht erträumen können. Aber ja.
Und dieses Thema nehme ich dann auch gleich auf für meinen Vortrag, der jetzt gleich folgt. Vielen Dank für diese tolle Podiumdiskussion. Danach folgt dann auch das Mittagessen und Sie sind ja auch zum Abendessen dann noch mit dabei. Sehr schön. Vielen Dank.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.